Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wer liest eigentlich das Feuilleton? Andreas Rosenfeld von der Tageszeitung Die Welt fragt vorsichtshalber: Liebe Leserinnen, lieber Leser, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie zur Begrüßung mit einer unhöflichen Frage überfalle, aber sind Sie ein Roboter? Natürlich können Leserinnen oder Leser, zumindest in der gedruckten Ausgabe der Welt, nichts anklicken, um das Gegenteil zu beweisen, aber genau dieses Phänomen treibt Rosenfeld in den Wahnsinn. Man könnte sie aber auch als die Pest des Internets bezeichnen. Ich bin kein Roboter, so lautet der Schwur, den man mehrfach am Tag durch Anklicken bekräftigen muss. Eine fortwährende Demütigung. Aber diesen Schwur zu leisten ist gar nicht so einfach. Dazu soll man entweder psychedelisch zerfließende Buchstaben-Zahlen-Kombinationen entziffern oder unscharfe Fotokacheln mit Ampeln, Bushaltestellen oder Kaffeetassen anklicken. Daran scheitert der Weltautor, wie so viele andere aber immer wieder, obwohl er ja gar kein Roboter ist, was allein die Fragen beweisen, die er sich stellt, um die Ich-bin-kein-Roboter-Aufgaben zu lösen. Ist dieser gequetschte und zugleich in die Länge gezogene Kleinbuchstabe nun ein L oder ein I? Handelt es sich dort um eine Null, um ein großes O oder ein kleines O? Jeder Buchstabe soll natürlich auch im neuen Grundsatzprogramm der CDU stimmen und so hat sich Christiane Peitz im Berliner Tagesspiegel die Mühe gemacht, dieses Papier rein rechnerisch fürs Feuilleton zu überprüfen. 45 Mal taucht die Kultur in dem 74 Seiten Papier auf, davon 11 Mal in Gestalt der Leitkultur. Das Wort Heimat ist 24-fach vertreten, der Zusammenhalt taucht 21 Mal auf. Aber obwohl die Vielfalt sogar 25 Mal vertreten ist, werden das kulturelle Erbe und die kulturelle Prägung für die Stärkung und Rettung des Wir-Gefühls fast mantraartig betont. Was genau bedeutet das dann aber konkret für die Kulturpolitik? Hier bleibt die CDU sympathisch zurückhaltend. Sie will lediglich für gute Rahmenbedingungen sorgen, ohne in die Freiheit des kulturellen Schaffens einzugreifen. Es klingt reichlich simpel und fast naiv nach Blümchentapete, wenn es heißt, dass Kunst und Kultur Farbe in unser Land bringen. Deutlich konkreter geht es da schon in den USA zu, wo Donald Trumps mögliche Vizepräsidentin Christine Noem sich damit brüstet, ihren Hund erschossen zu haben, weil der nicht folgsam war und am liebsten auch den bissigen Hund von Joe Biden töten würde. Die als Vogue gescholtene Bevölkerungshälfte jault erwartungsgemäß auf wie ein getretener Hund. Das Team von Joe Biden ließ sogleich verlauten, man kraule Hunde lieber, als sie zu erschießen. Was Noem zu der Replik nutzte, Biden sei zu waschlappig, um die nötige Verantwortung zu tragen, berichtet Heiko Werning in der Taz. Für Deutschland gibt er bei diesem Thema allerdings Entwarnung. In Satirikerkreisen geht seit jeher das Bonmot um, dass man in Deutschland von wegen Cancel Culture auf der Bühne jeden Witz über alles machen könne, nur nicht über Hunde. Die Wochenzeitung Die Zeit versucht dann noch folgende Frage zu klären: Fußball und Kultur, geht das überhaupt zusammen? Natürlich wird diese Frage immer dann gestellt, wenn eine Welt- oder eine Europameisterschaft ansteht, und um sie zu beantworten, werden dann gerne große Namen aufgefahren, wie das Tobias Lenzler hier macht. Auch Martin Heidegger, der fernseherlose Philosoph, der zum Fußballschauen zu seinem Nachbarn ging, oder Albert Camus, der Existenzialist und Literaturnobelpreisträger von 1957, ließen sich vom Fußball faszinieren. Eigentlich beweist das natürlich nur, dass auch Künstler sich für Fußball interessieren und nicht, dass das Ballgetrete drumherum unbedingt noch etwas Kultur braucht. Und so berichten wir dann auch nicht über die von der Zeit aufgelisteten deutschen EM-Kulturveranstaltungen, sondern verabschieden uns mit einem Satz des großen Fußballphilosophen Otto Rehhagel: Wichtig ist auf dem Platz.